Herzlichen Dank für die Begrüßung. Ich hoffe, dass niemand bereut, dass er heute gekommen ist. Aber ich muss als erstes sagen, ich bin total erstaunt darüber, dass heute die Halsarmee ins Kino geht. Das wird immer schlimmer mit euch. Das war doch früher vor 50 Jahren mal Sünde. Das war nicht in Ordnung. Aber ich muss den anderen sagen, die Halsarmee war schon viel weiter als ihr. Die Halsarmee hat Gottesdienste auf den Friedhöfen gefeiert in England. Ja, weil es gab keinen Raum, wo man sie haben wollte. Dann kamen so viele Leute dazu. Und man wusste nicht, wo man hingehen. Da ist man auf dem alten Quäkerfriedhof gegangen und dann hat man die Leute der Stadt, die Abschaum waren oder auch die wertvoll waren, die jedenfalls das Wort von Gott hören wollten, die haben sich auf dem Friedhof getroffen und dort wurde Wort Gottes verkündigt. Da, wo sonst der Tod herrscht, wurde Leben verkündigt. Und genau darum geht es, dass wir das auch machen. Der Christoph hat schon angesagt, wir sind im Rahmen der Allianz Gebetswoche hier so ein Stückchen zusammen und deswegen sind wir auch heute hier. Das macht man ja nicht nur in Berlin oder in Deutschland, sondern das macht man in Europa oder sogar, man muss sagen, in der ganzen Welt. In Deutschland, habe ich gelesen, haben sich im letzten Jahr etwa 300.000 Leute getroffen. 300.000 sind ganz schön viel. Ich bin unzufrieden mit 300.000. Ich finde, 3 Millionen, das sind so ungefähr ein bisschen weniger als Berlin hat, ist auch zu wenig. 30 Millionen, da könnten wir drüber reden, wenn 30 Millionen Deutsche beten würden und sich zur Allianz Gebetswoche treffen würden. Gott hätte gesagt, ich habe immer noch nicht mein Ziel erreicht, das wären 50%. Ich möchte 100%, ich möchte nicht weniger, ich bin unzufrieden. Ich bin ja nicht gestorben, sagt Jesus, um wenigen Menschen zu helfen, sondern um alle Menschen zur Errettung zu bekommen. Und deshalb, Christoph hat mir gesagt, ich habe die Zeit 30 oder 40 Minuten heute zu sprechen. Und ich habe gedacht, oder hat er gesagt 13 oder 14 Minuten, ja, also deswegen jetzt, aber wir haben das schon geklärt, das ist schon ganz klar. Deswegen möchte ich auch heute, einen nicht charismatischen Text unbedingt benutzen, sondern etwas sagen, was in der Bibel steht, so im Rahmen der Eröffnung des Allianz-Gebetsgottesdienstes deutschlandweit, europaweit ist das sogar dieses Jahr. Und da steht drin im Johannes 14, Vers 6, ich habe den Fehler gemacht, ich wusste das nicht, dass ihr so perfekt vorbereitet seid, sonst hätte ich euch das mal gesagt, aber das wissen ja sowieso fast alle, was im Johannes 14, Vers 6 steht. Ich frage das jetzt nicht ab, ich sage euch das einfach nochmal. Jesus spricht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Also ich muss mal sagen, ich habe lange überlegt, was soll das denn eigentlich heißen? Sätze sind eigentlich immer komisch, wenn man sie hört und vielleicht darunter sich gar nichts oder auch vielleicht etwas Falsches vorstellt. Sätze brauchen immer vorstellbare Inhalte. Also ich mache mal ein Beispiel. Du sagst heute, jemand von euch, ich gehe heute ins Hallenbad. Ist eine Information, ist ein Satz, der schon mal wichtig ist. Aber was beinhaltet der? Du gehst nach Hause, holst dir deine Badehose, dein Bikini oder deinen Badeanzug, steckst ein großes Handtuch ein, packst deine Badetasche, Shampoo rein und gehst dann ins Hallenbad. Und dann gehst du, nachdem du deine Kleidung gewechselt hast, und dann gehst du, und dann springst du vielleicht, wenn du mutig bist, mit deinem Körper ins Wasser und sagst, boah, wunderbar. Merkst du, was dieser Satz inhaltlich bedeutet, wenn ich einfach nur sage, ich gehe heute schwimmen? Das hat richtige Inhalte. Und so ein Satz, wie dort im Johannesevangelium steht, den Jesus gesagt hat, der hat auch solche Inhalte. Oder stell dir einfach vor, ein Vater sagt zu seinem Kind, ich hab dich lieb. Naja, das kann ja zwei Gründe haben. Einmal hat der Junge das oder das Mädchen das nötig, das Kind. Oder aber es ist gerade so eine emotionale Situation im Leben dieses Menschen da, dass man das jetzt mal gerade sagen muss. Die Tage hat mich mein Junge angerufen und hat gesagt, Papa, ich habe Mist gebaut. Wir haben Fußball im Garten gespielt und da haben wir dann den Fußball gegen ein Vogelhäuschen geschossen und jetzt ist das Vogelhäuschen ganz zerbrochen. Und dann habe ich gesagt, Tim, ich habe dich lieb. Ja? Und wir kriegen das schon wieder geregelt, das kriegen wir wieder in Ordnung gebracht. Und ich glaube, sein Herz hat richtig geflattert. Und dann hat er verstanden, was das heißt, ich habe dich lieb. Ja? Also pass auf, ich habe dich lieb, ich komme heute Abend nach Hause und dann kriegst du den Hintern voll, weil das macht man nicht, man macht keine Vogelhäuser kaputt. Ja? Aber das war nicht meine Aussage. Also ein Satz hat immer einen Inhalt und eine Aussage, die etwas ganz Wertvolles macht. Oder jetzt stell dir nur mal vor, ja, hier sind so viele junge Leute, aber ältere, da gilt das natürlich genauso, mindestens. Wenn du sagst, ich hab dich lieb, zu einem anderen Geschlecht, oh wei, Jetzt brauche ich, glaube ich, gar nicht eure Fantasie anzuregen, weil ihr wisst ganz genau, was das bedeutet, wenn du sagst, ich hab dich lieb. Das hat ganz viel Auswirkung. Das endet dann meistens auf dem Standesamt, ja, am Traualtar. Und dann geht das wie bei uns zum Beispiel, jetzt im 26. Jahr sind wir schon weiter. Und das wird immer schöner. Ich habe immer früher gedacht, das sei schön, aber das wird, je länger man verheiratet ist, schöner. Und zwar schöner deshalb, weil man macht sich nichts mehr vor, sondern man entscheidet sich eigentlich jeden Tag dazu, zusammen zu sein. Also, nochmal zurück zum Text. Jesus hat gesagt, das möchte ich jetzt mal vorlesen aus Johannes 14, der Weg zum Vater zurück. Wir haben ja vorhin gesungen auch, dass Gott uns liebt, aber wieso zum Vater zurück? Wieso? Wollte doch keiner weg, oder? Ich möchte euch das heute ein bisschen erklären. Lasst euch nicht in Verwirrung bringen, sagt Jesus, glaubt an Gott und glaubt an mich. Im Hause meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, so hätte ich es euch gesagt. Ich gehe jetzt voraus, um euch einen Platz vorzubereiten. Und wenn ich dann alles vorbereitet habe, komme ich zurück und werde euch zu mir holen, damit ihr auch da seid, wo ich bin. Den Weg dorthin kennt ihr ja. Jesus provoziert. Herr, sagte Thomas, wir wissen nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir da den Weg kennen? Und dann sagt Jesus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Zum Vater kommt niemand durch mich. Vielleicht brauche ich jetzt eigentlich gar nichts mehr zu sagen, weil in dem Satz aus Johannes 14, Vers 6 schon alles drinsteckt. Hat er doch gesagt, mehr braucht man doch gar nicht sagen. Aber ist das wirklich so? Vielleicht sollte es jeder eindeutig verstanden haben, aber vielleicht gibt es heute ein, zwei oder drei Leute, die sagen, na, das würde ich jetzt doch mal gerne hören, weil ich verstehe das auch noch gar nicht so richtig. Aber die meisten sind wahrscheinlich Profis in dem Bereich, die kennen die Bibel schon in- und auswendig und wissen, was Jesus letztendlich damit meinte. Also, deswegen habe ich vorhin diesen Beispielsatz gesagt. Beispielsätze sind immer gut, wenn man sie inhaltlich mit elementaren Dingen füllt, die auch unser Leben etwas Wertvolles ausmachen und bedeuten. Also vielleicht möchte ich zum besseren Verständnis dieser Aussage in Johannes 14, Vers 6 nochmal sagen, oder vielleicht etwas Ungewöhnliches sagen, vielleicht wärst du gar nicht darauf gekommen, aber mir ist das jetzt so gekommen, dass ich euch das etwas oder richtig sagen muss. Denn dieser Satz hat eine Vorgeschichte. Ja, Jesus sagt das ja nicht einfach so, der hat das ja dem Thomas gesagt, Thomas, wissen wir auch, wer damit, was das für ein Typ war. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das war zu der Zeit, als Jesus auf dieser Erde war. Ja, er war in der Krippe geboren worden und er war auf dem Weg zum Kreuz unterwegs. Die Vorgeschichte geht nämlich folgendermaßen. Adam und Eva, die ersten beiden Menschen, waren im Paradies. Und da war es sehr, sehr, sehr schön im Paradies. Fast keiner von uns kann sich das richtig vorstellen, was das bedeutete, was das für die beiden bedeutete und wie wunderbar das gewesen sein muss für die. Es gab keine Krankheiten, man hatte auch kein zu wenig Geld im Portemonnaie. Es gab keinen Krieg, es gab keinen Zank und keinen Streit. Alles war super. Es gab überhaupt keine Probleme. Wisst ihr, ich habe auch überlegt, ob ich euch heute mal eine andere Botschaft bringe, dass ich sage, ich bin in der Lage, das Wetter zu verändern in Europa. Kein Mensch muss mehr erfrieren. In Polen sind schon mehrere Menschen erfroren. Wir haben die Tage einen Mann gehabt, der kam zu uns, der wurde mit dem Krankenwagen zu uns gebracht in unsere Einrichtung. Der blutete am ganzen Bein. Das war schon alles festgetrocknet und das war ganz, ganz furchtbar. Einige von unseren Leuten, die haben es ja gesehen auch. Und was sollen wir mit diesen Menschen anfangen? Und ich hätte gerne wirklich, ich habe gedacht, wie können wir diesen Menschen helfen? Und dann konnte der überhaupt nicht gehen, der konnte sich gar nicht bewegen. Dann hat er sich auf einen Stuhl gesetzt und dann hat er alles laufen lassen. Seine Blase war undicht, dann hat er alles vollgepillert, sage ich einfach mal. Warum erzähle ich euch das? Ich hätte euch gerne gesagt, diesem Menschen können wir richtig helfen. Das soll nie wieder vorkommen. Wir geben ihm vielleicht eine Wohnung und wir helfen ihm. Es war auch ein Pole, der da war. Und wir konnten uns nicht besser helfen, dann fiel er auf einmal nochmal um. Er war relativ betrunken. Fiel er nochmal um, holte sich eine neue Wunde am Bein, entweder ging da eine Blutkruste ab oder irgendwas passierte da. Jedenfalls blutete der wieder mächtig mit dem Bein. Und dann haben wir den Krankenwagen gerufen und dann kam die Feuerwehr und die hat sehr gut angepackt und hat diesen Mann dann wirklich mitgenommen und dann in die Fröbelstraße ins Krankenhaus gebracht. Ich hätte gerne anders geholfen. Ich hätte gerne gewollt, dass diesen Menschen anders geholfen wird. Aber das habe ich nicht in der Hand gehabt. Mir ist das nicht gelungen. Ich hoffe, dass es diesem Mann sehr gut geht. Aber wir sehen, das ist nicht mehr Paradies. Der Böse kam, hat Adam und Eva verführt. Die Folge davon war, dass Gott den Menschen aus dem Paradies entfernen musste. Wir wissen, was das bedeutet. Adam und Eva wussten, als Gott ihnen das gesagt hatte, noch nicht, was das bedeuten würde. Aber schon bald merkten die beiden, was denn jetzt eigentlich passiert war. Sie waren Gott losgeworden. Sie hatten ihn nicht mehr. Er war nicht mehr da. Sie waren Sünder geworden. Das heißt, sie waren konkret in der Trennung von Gott. Und in der Trennung von Gott ist alles Blödsinn, Unsinn, taucht nichts. Das ist nicht nur enorm dumm, sondern auch enorm schlimm. Es ist das Schlimmste, was einem Menschen überhaupt passieren kann. Wenn man sowas macht, dass man gottlos ist und gottlos bleiben will. Ohne Gott, ohne lebendige Beziehung mit Gott leben zu können, das ist ein Fluch. Und wisst ihr, was Fluch bedeutet? Das heißt, manifestiert von Gott weg zu sein und nichts mehr mit ihm zu tun zu haben und all die bösen Dinge des Fluches mittragen zu müssen. Und wer hat Lust darauf? Ich nicht. Ich habe keine Lust dazu. Das im Fluch zu sein und am Fluch zu stehen, das macht krank, das macht unglücklich, hat keinen Frieden, man lebt sinnlos. Man kann nicht vergeben, lebt im Streit, ist neidisch, auf andere verurteilt. Vielleicht ist man gar lebensmüde, wie ich die Tage ein Gespräch mit einem Klienten hatte, der sagte, ich möchte nicht mehr leben, es macht keinen Sinn mehr. Ja, auf dieser Erde ist wirklich der Teufel los und versucht zu stehlen und zu morden und Verderben zu bringen. Im Johannes 10, Vers 10, da stehen zwei Dinge drin, eine schlechte und eine gute Sache. Die schlechte heißt, der Dieb, also sprich der Böse, kommt nur, um Schafe zu stehlen, zu schlachten und Verderben zu bringen. Und dann sagt Jesus, ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen und das Leben in ganzer Fülle. Da macht er in seiner Botschaft schon deutlich, was er tun möchte mit uns. Wenn wir uns erinnern, was passiert, ja, also Berlin, Breitscheidplatz, war absolut nicht gut, was hier passiert ist. Weltweit, Istanbul, da hat es mittlerweile zwei Anschläge gegeben. Weltweit, wir wissen von ganz vielen Dingen gar nicht, weil wir immer denken, wenn wir Nachrichten gucken, dann haben wir alles mitbekommen. Nein, haben wir nicht, weil es werden viele Dinge überhaupt nicht erzählt. Niemand berichtet darüber, dass Kinder abgetrieben werden. Und das tut Gott sehr weh, mir auch. Dass Menschen in den Menschenhandel hineingetrieben werden und missbraucht werden. Das ist nicht Gottes Welt. Und in dieser Welt leben wir, getrennt vom Paradies, abseits. Und Gott hat seine Cherubinen vor den Garten gestellt, die sagen, hier kommst du nicht rein. Wir wundern uns immer darüber, dass schlimme Dinge passieren. Aber ehrlich gesagt, ich wundere mich eigentlich darüber, warum nicht noch viel mehr schlimmere Dinge passieren. Warum nicht Menschen hintereinander oder aufeinander zugehen und sich die Köpfe einschlagen, weil sie anderer Meinung sind. Eigentlich ist das sehr, sehr erstaunlich. Und ich habe mir mal so überlegt, das war schlimm, Breitscheidplatz. 10 Tote, glaube ich, oder 12 Tote, die hier waren. Anis Amri hat das getan, vielleicht mit Hintermännern, weiß man nicht. Und sofort kommen eine Masse von Menschen in Deutschland und sagen, ich wähle AfD. Ich möchte eine ganz andere Politik haben. Ich möchte keine Ausländer hier in Deutschland haben. Aber bitteschön, jetzt Verstand. Ja, auch außerhalb des Paradieses, Verstand gefragt. Ein Mensch von 1 Million Flüchtlingen. Also ich bin nicht gut in Mathematik. Also ich weiß, 1% ist 1 von 100. 1 von 1000 ist 1 Promille. Wer kann mir die Zahl oder wer kann mir das Wort sagen für 1 Millionstel? Gibt's das? Ja. Genau, 1 Millionstel. Und jetzt stell dir mal vor, du hast 1 Millionstel Gewinnchance auf dem 100.000 Euro los oder so, ja? Stell dir mal vor. Also ehrlich gesagt, ich würde sagen, du hast keine Chance. Also ist nicht groß deine Chance. Ich will nicht sagen, dass es nicht schlimm ist, doch es ist schlimm. Jeder Einzelne, der hier als Täter auftaucht, ist verführt, ist ein Handwerkszeug des Bösen geworden. Und das wollen wir auch so nicht wollen. Aber wie gesagt, wir sind in einer Welt, die vom Paradies los ist. Als der Mensch merkte, dass er verloren war, ich will gar nicht so lange darauf rumreiten, versuchte er, sich das wiederzuholen, um den Verlust aus dem Paradies wieder sich gut zu machen. Und dann entstand der Egoismus bei uns Menschen. Das kennen wir alle gut. Wir wollen das wiederbekommen. Aber nicht nur der Mensch hatte einen Plan, wie man das verlorene Paradies wieder sich wiederholen kann, sondern den Plan hatte Gott. Und das finde ich genial. Gott hat ein Riesenproblem, als er den Menschen aus dem Paradies raustun musste. Und dass er gesehen hat, dass Damian und Angie und Christoph und wer auch immer heute unter uns, Jürgen, dass wir getrennt von Gott leben müssen. Das wollte der nicht, das hat er gar nicht vorgehabt, denn er ist Liebe. Und so wie wir es gesungen haben, er hat uns geliebt. Und nicht hat uns geliebt, er liebt uns. Das ist die Gegenwart, das ist so, das bleibt auch so. Und er kann seine Liebe den Menschen nicht mehr so geben, wie er das eigentlich ursprünglich vorhatte. Dann musste er einen Plan machen. Er musste einen Notplan machen. Und ich bin so begeistert davon, dass Gott das gleich auf der ersten Seite, kann man fast sagen, der Bibel schreibt, ich habe was. Stell dir vor, wenn du jemanden lieb hast, so irgendwie einen Menschen so um dich herum, den anderen interessiert das überhaupt nicht. Dem ist das total egal. Ich war mal verliebt früher, 15 war ich oder so, ne? Und das Mädel wollte gar nichts von mir wissen. Und das Interessante war, die wusste da nie was von, weil ich habe ihr das nie deutlich gemacht. Ja? Das hat sie mir mal viele Jahre später gemacht. Also ich wusste ja gar nicht, dass du hinter mir her warst, ja? Ich habe die einfach nur gemocht und fertig war das Ding, ne? So. Ich habe ihr das aber nie deutlich machen können. Wenn du jemand gern hast und der interessiert sich überhaupt nicht für dich, dann tut das weh. Da muss was geschehen. Ist das überhaupt möglich, dass was geschieht? Ja, Gott hat einen Rettungsplan. Gott will nicht, dass der Mensch im Elend unter dem Fluch stehen muss. Denn das Gegenteil vom Fluch, das hat Gott vor, das ist Segen. Und wir ahnen schon etwas von dem, was wir auch heute hier mitbekommen haben. Ich habe den Eindruck, hier sind gesegnete Menschen. Vielleicht noch nicht alle. Ich möchte da mehr von. Ich habe Lust auf Segen. Ich bin froh, wenn Segen in mich hineinfließt und aus mir wieder herausfließt, dass es überfließt sozusagen. Und ich finde, dass Gott so einen wunderbaren Plan hat, dass seine ersten Gedanken gleich nach dem Sündenfall waren, die hole ich mir wieder. Aber das hat er nicht einfach nur in einem Satz formuliert, sondern das hat er getan. Stell dir vor, jemand schlägt dir immer wieder ins Gesicht. Und du läufst ihm hinterher, aber nicht, um ihm eine zu scheuern und ihm ein Beinchen zu stellen oder so, sondern um ihm zu zeigen, dass du ihn total lieb hast. Das war die Situation von Gott für das Leben eines Menschen. So verrückte Leute wie dich und mich will er haben. Da hat er was vor mit. Aber nicht, weil er uns so lassen will, wie wir sind, sondern weil er uns verändern will. Weil er unendliche Potenziale in unserem Leben weiß. Ich finde das genial. Ja, wenn Damian nicht gewesen wäre, ja, wie wir haben ja am 25. April haben wir Jubiläum gefeiert, 25 Jahre Heilsarmee. Und da war eine Gruppe, eine Gebetsgruppe hier aus dieser Gemeinde da. Und die haben gebetet. Und da sind gewaltige Dinge passiert. Ja, ich habe das auch schon weitergegeben. Da hat Gott Menschen geheilt. Ja, wenn ich mir vorstelle, Damian wäre einfach so ein Mensch geblieben, wie er bisher war, so ohne Gott leben, ja, dann hätten vielleicht einige Leute bei uns in unserem kleinen Kreis nicht erfahren, dass Gott sie anrührt. Und so ist das auch mit dir. Gott reißt sich seinem Sohn aus seinem Herzen heraus. Und dann wurde Jesus geboren. Haben wir gerade vor ein paar Tagen gefeiert. Wir im Hotel Maritim Poate mit 150 Leuten direkt am Heiligen Abend. Und ich war froh, dass unser Sohn Ben gepredigt hat und dass der wirklich da gute Botschaft weitergegeben hat. Jesus beginnt seine Reise von der Krippe bis zum Kreuz. Wie begegnet Jesus eigentlich Menschen auf seiner Reise von der Krippe bis zum Kreuz? Und jetzt sind wir wieder bei unserem Text, merkt ihr? Jetzt haben wir es wieder. Johannes 14, Vers 6. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben und niemand kommt zum Vater aus, nur durch mich, nicht mal du, Thomas, und auch nicht du, Petrus. Doch Das richtig Komische daran war, niemand der Jünger hat das kapiert zu dem Augenblick. Und jetzt schauen wir nochmal in den Text und der geht weiter. Passt auf, jetzt geht's los. Wenn ihr erkannt habt, sagt Jesus, wer ich bin, dann habt ihr auch meinen Vater erkannt. Schon jetzt erkennt ihr ihn und ihr habt ihn bereits gesehen. Jetzt sagt Philippus, Herr, zeige uns den Vater, das genügt uns. Jetzt kommt Kritik von Jesus, ja, der kritisiert auch. So lange bin ich schon bei euch, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht, erwiderte Jesus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wie kannst du da sagen, zeige uns den Vater? Also wenn ich da gewesen wäre, ich wäre als Anwalt aufgetreten. Ich hätte gesagt, Jesus, pass mal auf, du bist doch noch gar nicht gestorben. Die haben ja auch noch gar nicht den Heiligen Geist, die wussten das jetzt auch noch gar nicht. Das gilt aber nicht mehr für uns. Ja? Es ist zwischendurch mehr passiert. Glaubst du denn nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Das hat Jesus ihm deutlich gesagt. Was ich zu euch gesprochen habe, stammt doch nicht von mir. Der Vater, der in mir ist, handelt durch mich. Es ist sein Werk. Glaubt mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Wenn aber nicht, dann glaubt wenigstens aufgrund dessen, was ich getan habe. Und jetzt sagt Jesus etwas, und das gilt auch uns und auch den damaligen Jüngern. Ja, ich versichere euch, wer mir vertraut und glaubt, wird auch solche Dinge tun, ja sogar noch größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Und alles, worum ihr dann in meinem Namen bittet, werde ich tun. Denn so wird der Vater im Sohn geehrt. Was ihr also in meinem Namen erbittet, werde ich tun. Die Gebete, die vorhin gehalten wurden, das waren Gebete im Namen Jesu. Wenn nicht, dann soll Gott das Falsche wegnehmen und dann das Richtige draufsetzen, damit die Dinge im Gesundheitsministerium passieren, damit Wertschätzung passiert in den Behörden und überall, wo wir sind. Das will Gott. Er hat nämlich gesagt, ich bin gekommen, um die Hölle zu zerstören, den Satan zu zerstören. Ich will da nichts mehr mit zu tun haben. Das ist doch der Hammer. Ehrlich gesagt, das ist doch der Hammer, was da steht. Was ihr in meinem Namen erbittet, will ich tun. Wir waren in Australien jetzt 4 Wochen, haben sie mal Awesome gesagt. Ja, wir haben da eine englische Übersetzerin, ja, das ist ganz so toll. Die kennt das Wort, die meisten kennen auch das Wort, weil sie Englisch können. Jesus versucht seinen Jüngern aufzuzeigen, dass er uns alles gibt. Er will uns wieder, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, ins Paradies bringen. Ja, er möchte uns in den Himmel bringen. Und das nicht irgendwann, sondern jetzt, heute am 8. Januar 2017, hier und heute. Lass uns nicht immer denken, auch irgendwann mal St. Nimmerleinstag, dann wird es besser im Leben. Nein, jetzt, hier und heute. Und wenn du, Amen. Und ich weiß, wovon ich spreche, ja. Ich bin angefochten vom Bösen, immer wieder mal, ja. Er meinte immer, er muss mir irgendwelche Krankheiten geben oder so und ich nehme die gar nicht an von ihm. Ich will das nicht haben, weil ich glaube nicht, dass die von Gott kommen, die Krankheiten, ja. Ich saß mal da hinten zum Gottesdienst und Christoph wusste gar nicht, dass ich da war. Und dann hat er gesagt, hier ist ein Diabetiker und der wird gesund werden, ja. Und dann sah er mich auf einmal, da sagte er, ach, da ist ja Sigi, ne. Ja, ich habe seit 52 Jahren Diabetes. Gott hat schon gewaltige Dinge gemacht. Ich hatte mal früher Blutungen und Mikroaneurysmen im Auge, wer da was von versteht. Ich gehe in eine Augenklinik seit Jahren und die sagen, das gibt's gar nicht. Sie haben keine diabetischen Veränderungen im Auge, nichts, nichts. Und dann hat sie es mir bescheinigt und das habe ich meinem Diabetologen gesagt. Und er sagt, das ist unglaublich. Ich finde das toll. Aber Gott will noch viel mehr tun an mir, an euch, an jeden Einzelnen, der das haben will. Denn was haben wir gehört? Was ihr in meinem Namen erbittet, werde ich tun. Also nochmal, kein Missverständnis, wir können Gott nicht zwingen, aber er hat das gesagt. Also wollen wir nur seine Verheißung in Anspruch nehmen. Ich möchte das lernen. Er erinnert mich daran, dass ich das auch tue, weil ich vergesse das manchmal. Ehrlich, ich muss euch sagen, dass sich der Himmel erst da öffnete, nachdem Jesus die Schuld der Menschheit auf sich nahm. Deswegen kann ich den Thomas verstehen, dass er sagte, verstehe ich jetzt nicht. Oder der Philippus, nee, verstehe ich jetzt nicht. Aber seit Ostern, und wir sind, das möchte ich nochmal sagen, also keiner erlebt nochmal Ostern. Ostern liegt hinter uns, also nicht vor uns. Also vielleicht ist ja doch vor uns, also kann ja sein. Aber Ostern liegt hinter uns. Jesus ist auferstanden von den Toten. Dann hat er uns seinen Heiligen Geist gegeben. Das als Geschenk. Und das gilt es anzunehmen. Sigi, das gilt auch dir. Jawohl, das will ich auch für mich in Anspruch nehmen. Und das nehme ich auch in Anspruch. Das müssen wir immer wieder neu in Anspruch nehmen. Es ist wichtig zu wissen, was Gott uns geben will. In ihm haben wir alles, wirklich alles, was wir brauchen. Und deswegen sind wir auch hier zusammen, um Gottesdienst zu feiern, um wirklich zu sagen, Jesus, du bist wirklich der Beste und Größte und Wunderbarste. Du zeigst uns den Weg zum Vater und dein Vater ist genial und du bist auch genial. Und der Heilige Geist ist auch genial. Die sind so gut zu uns, dass wir uns das kaum vorstellen können. Ich komme nochmal auf die Jünger. Denn Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Er möchte uns nicht nur den Weg und die Wahrheit und das Leben zeigen und geben, er möchte, dass wir ein Leben in Fülle haben. Er sagt das, diesen anderen Satz lassen wir jetzt weg, weshalb der Satan gekommen ist. Aber Jesus sagt, ich bin gekommen, damit ihr ein Leben in Fülle habt. Das kann man im Johannes 10, Vers 10 nachlesen. Geschenke gibt Gott uns. Die hat er bereit für jeden von uns. Die sollen wir uns nur abholen. Ihr kennt wahrscheinlich alle die Geschichte, wo jemand, Eckart Neumann erzählt diesen Witz immer sehr gerne. Ja, kommen zwei Leute in den Himmel, da werden entrückt und so und sind dann bei Jesus und dann werden sie da von irgendeinem Himmelsdiener gefragt, na, zeig uns doch mal, was hier los, wir haben so lebenlang an dich geglaubt und so. Ne? Und dann, da hinten ist so eine schöne Halle, können wir da nicht mal hingehen? Nee, da gehen wir jetzt mal vorbei. Also ich erzähle das vielleicht nicht so ganz richtig, aber so ungefähr ging der. Nee, da gehen wir mal vorbei. Nee, komm, sag uns doch mal, was ist denn jetzt da in dieser Halle drin? Sagt er, nee, das würde euch jetzt sehr ärgern, wenn wir da jetzt hingehen würden. Da liegen nur Geschenke für euch, als sie dann weiter ein bisschen gebohrt haben, da hat er gesagt, da liegen alles Geschenke für euch. Ja, und warum haben wir die nicht gekriegt auf der Erde? Ja, ich will euch das wirklich nicht zeigen, aber es steht drauf, Annahme verweigert. Gott möchte uns Dinge geben für unseren Alltag und die müssen wir in Anspruch nehmen. Mose sollte Gottes Namen verkündigen in Ägypten. Und Mose hat gesagt, ich kann das überhaupt nicht, ich habe keine Ahnung. Und dann hat Gott gesagt, dann sag dem Volk bitte, ich bin der, ich bin. Man kann auch sagen, ich bin der, der ihr mich sein lasst. Das ist ein Blankoscheck, unterschrieben mit dem Namen Jesus. Und da kannst du eintragen, was du haben willst. Und wenn es im Willen Gottes ist, dann kriegst du das. Das macht Gott. Ich würde euch das jetzt gerne mal ein bisschen dokumentieren. Wir sind jetzt übrigens am Ende, das wollte ich euch jetzt nur sagen. Aber damit ihr das auch glaubt, ich habe jetzt einfach euch mal was mitgebracht. Und das würde ich jetzt ganz gern durch die Reihen geben. Und zwar ist das Gold, also richtiges Gold. Also ich wollte von euch jedem einen Goldbarren mitgeben, aber ich habe gedacht, der ist so schwer, da kommt er gar nicht mit nach Hause. Dann habe ich gedacht, nee, ich gebe euch kleine Kügelchen aus Gold. Und ihr sollt sehen, im Geistlichen sozusagen, die könnt ihr jetzt in den Reihen verteilen. Ihr könnt jetzt sehen, dass das ist also schon Gold, aber das könnt ihr im Glauben in Anspruch nehmen, dass Gott euch etwas geben möchte. Und dann könnt ihr sehen und schmecken, wie freundlich Gott ist zu euch. Und jetzt denkt dir was Gott dir geben soll. Und als Symbol sozusagen dafür haben wir diese kleine Süßigkeit praktisch so weit vorbereitet, dass wir sie euch geben und dass ihr seht, wie gewaltig Gott ist und was er euch alles geben will. Amen. Ende steht bei mir jetzt im Konzept. Christoph.
Andreas, wenn ihr nach vorne kommt, gebt dem Sigi nochmal richtig einen Applaus. Vielen Dank, Sigi. Ich kenne ihn ja über jetzt schon einige Jahre und sehe, wie er und seine Frau und das ganze Team hier im Bezirk Gottes Reich baut, auch gegen zig Umstände, immer und immer wieder. Ihr solltet schon oft nicht mehr hier sein, aber ihr seid hier, preist dem Herrn mit eurem Dienst, mit dem, was ihr tut. Und Gott hat immer und immer und immer und immer wieder eingegriffen. Und ich glaube, das ist auch so, was deine Lebensbotschaft ist, dass wir uns völlig auf Gott werfen können. Und wie er gerade gesagt hat, Jesus sagt, was ihr mich in meinem Namen bitten werdet, das werde ich tun. Und das Herz Gottes, wie wir gerade schon gehört haben, das ist viel breiter. Das ist nicht nur das Geistlichste, Notwendigste, sondern wenn du dir das Leben von Jesus anschaust, den Dienst von Jesus Und Jesus sagt, wer mich sieht, sieht, wie der unsichtbare Gott ist, sieht den ewigen Vater, den Schöpfer von Himmel und Erde. Also wer mich sieht, wer den Dienst, das Leben von Jesus anschaut, der sieht das Herz Gottes. Und es sind nicht nur die geistlichsten, wenn du eine neue Bibel brauchst, dann bekommst du eine. Oder wenn du neue Kraft brauchst, um zum Gottesdienst zu gehen. Sondern das sind ganz, ganz praktische Dinge. Es gibt keinen Kranken, der zu Jesus kommt im Neuen Testament und um Heilung bittet, der krank wieder nach Hause geht. Nicht einen einzigen. Keinen. Es gibt keine Person, die zu Gott, nämlich Jesus, gekommen ist, ihn bittet, die Augen, den Magen, den Rücken, die Gelenke, was auch immer zu heilen, den Krebs wegzunehmen, der krank bleibt. Sondern jeden Einzelnen hat Jesus geheilt. Als die Leute Steuern bezahlt brauchen, Petrus sagte, hey, dort und dort findest du die Steuer. Als eine Hochzeit keinen Wein mehr hat, weil sie alle schon genug gefeiert haben, wo du denkst, oh, das kümmert Gott wirklich nicht. Gott hat wirklich genug zu tun. Heute fast 7 Milliarden oder 8 Milliarden Leute im Blick. Also Wein auf deiner Hochzeit ist dein eigenes Ding, musst du dich selber drum kümmern. Nein, es hatte Platz in Gottes Herz. Und ich möchte euch einladen, einen Augenblick so zum Ende mit aufzusteigen, mit aufzustehen. Aber wir steigen auch auf. Amen. Ein freudscher Versprecher. Und lass uns nochmal dieses Die Liebe des Retters hat triumphiert singen. Und lass uns so die paar Minuten, bevor wir den Gottesdienst beenden, mal nicht nur Hörer des Wortes sein, sondern richtige Täter. Ihr habt gerade Gold bekommen. Guten Appetit. Danke, Sigi, dass du uns nicht nur Wort, sondern auch Gold mitgebracht hast. Und wir wollen das heute Mittag noch festmachen. Und einfach ein paar Dinge Gott hinlegen und ein paar Dinge klären. Und deswegen lass uns den Augenblick nutzen, lass uns gemeinsam ein Lied singen. Und dann werden wir noch für ein paar Dinge beten. Ihr Beter, ihr könnt schon mal hier nach vorne kommen, mit in die erste Reihe und euch dann gleich mit aufstellen. Kommt schon mal aus den Reihen mit hier vor, dass ihr dann alle da seid, wenn es losgeht. Und jetzt singen wir. Ich möchte, bevor wir jetzt den Gottesdienst schließen, auch sagen, dass die Liebe des Retters triumphiert. Im Kontext Not und Bedrängnis im eigenen Leben. Wenn du Heilung brauchst, wenn du Hilfe brauchst, wenn du Antwort brauchst, Gottes Liebe triumphiert. Wir haben hier vorne Personen stehen, die beten, die Gebet anbieten. Wenn ihr noch Gebet braucht, wenn ihr einen Segen braucht, wenn ihr Heilung braucht, wenn ihr euer Leben gerade Jesus gegeben habt, wenn ihr mehr von dem Heiligen Geist wollt, was Sigi gesagt hat, wenn ihr mehr von Gottes Gegenwart in eurem Leben spüren wollt, wir laden euch ein, hier nach vorne zu kommen zum Gebet. Ihr könnt gerne auch hier sitzen bleiben, wenn jetzt gleich Musik eingespielt wird. Ihr könnt gerne nach draußen gehen. Dort gibt es Kaffee, Tee. An der Infoecke werden Fragen beantwortet zu allen Themen, die die Gemeinde betreffen, auch was die Kurse angeht. Da könnt ihr euch gerne informieren. Ich möchte euch segnen und dann könnt ihr entweder hier verbleiben, nach vorne kommen zum Gebet oder gerne draußen euch mit anderen unterhalten. Herr, wir danken dir, dass deine Liebe wirklich triumphiert hat. Ich habe einen Satz gelesen in den letzten Wochen, da heißt es, machen ist wie wollen, nur krasser. Und Gott wollte dich nicht nur retten, sondern Gott hat dich errettet. Gott hat den Preis bezahlt. Gott ist Mensch geworden. Seine Liebe hat triumphiert. Und ich segne dich, dass der Sieg von Jesus in deinem Leben greifbar ist und Auswirkungen hat in dieser Woche. Ich segne dich mit Gottes Gegenwart, mit Gottes Reden, mit Gottes Klarheit, mit Gottes Schutz und dass Gottes gute Gedanken in deinem Leben in jedem Detail triumphieren. In Jesu gewaltigen Namen. Amen. Amen.